Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Heute geht es endlich mal wieder um Brettspiele. Und da habe ich jemanden gefunden, den ich vorher noch gar nicht kannte. Wir haben uns dann irgendwie so über soziale Netzwerke getroffen. Und sie ist auch Teil der Jury in der Wahl zum Spiel des Jahres. Hallo Martina Fuchs.
Hallo Jörg, danke für die Einladung. Ja, ich meine, ich verfolge dich ja auch schon länger, schon als wir uns auf Twitter noch gesehen haben. Aber jetzt auf Blue Sky geht's weiter und bin ja immer froh, dann nochmal Leute im Social Media auch nochmal wiederzufinden. Und ja, wir suchen ja alle gerade so ein bisschen, glaube ich, unsere Heimat Social Media mäßig.
Ja, ich bin auch froh, dass das geklappt hat. Ich bespiele noch alles so aus PR-Gründen. Dabei mache ich für Spielvertiefung nur das Allernötigste. Und auf Blue Sky habe ich auch schon einige Leute gefunden, die sich mit Brettspielen beschäftigen. Die waren auch schon zu Gast bei mir. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du jetzt gerade Mitte Oktober ganz schön busy bist schon, oder?
Oh ja, ich bin, wir sind eine Woche vor der Brettspielmesse, also eigentlich weniger, weil Mittwoch nächste Woche bin ich schon in Essen auf der weltweit größten Brettspielmesse. Und mein Terminkalender ist voll. Es kommen jetzt noch so ganz einzelne Termine zwischendrin rein, die man vielleicht noch macht. Und es ist total spannend und ich freue mich tierisch.
Okay, da hört man die Leidenschaft raus. Und die Messe in Essen war auch viele Jahre meine zweite Heimat. Ich habe ja nicht weit weg davon gewohnt. Jetzt bin ich in Hamburg ansässig mit meiner Familie. Aber
das ist schon weiter weg.
Das ist weiter weg, aber ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, genauso wie du, ne?
Ja, genau. Ich bin in der Nähe von Duisburg geboren und bin inzwischen in Köln, war zwischendrin 20 Jahre an der Mosel, bin aber ganz froh, so vom Menschenschlag wieder hier zu sein. Aber manchmal fehlt mir so die Natur von der Mosel oder der bezahlbare Wohnraum oder sowas.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da gibt es natürlich auch leckeren Wein und sowas.
Ja,
da kann
natürlich
Duisburg nicht so mithalten.
Nee. Aber hier in Köln ist schon toll und es ist alleine von Bahnverbindungen und so weiter und von der Community her, es ist halt einfach, an der Mosel war man relativ alleine und wenn man was starten wollte, musste man halt selber was starten. Und hier in Köln es ist ein Brettspielparadies. Du kannst jeden Tag kannst du in Köln zu irgendeinem offenen Spieletreff gehen und dort kostenlos Spiele spielen. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht, ob das in anderen Städten so extrem ist. Also das finde ich wirklich cool an Köln.
Also ich kann das jetzt nicht direkt vergleichen mit Hamburg, aber hier gibt es eigentlich auch richtig viel, was man so machen kann. Ja. Auch tolle Shops und Läden. Und ich meine, in Köln gibt es diesen einen Brettspielladen, der nahezu alles hat.
Genau, wir haben drei Brettspielläden. Einmal ein Brave New World, den halt auch sehr viele Leute kennen, weil er halt vor allen Dingen auch viele englische Titel und so weiter hatte und auch immer schon mal beim Crowdfunding mit verschickt hat. Wir haben den Hive, der eher so Trading Games und sowas den Fokus hat, der aber auch einen Brettspielladen hat. Und wir haben noch das Spielbrett, also wir sind da schon echt gut ausgestattet.
Ja, ich glaube Brave New World.
Das ist der, den die meisten kennen.
Richtig. Ich sag mal so, im Ruhrgebiet ist natürlich alles super vernetzt, was das angeht. Da ist egal, ob jetzt klassische Fantasy-Läden oder Brettspielläden, das wird ja auch alles miteinander vermischt. Und du bist jedenfalls seit 2020 Jurymitglied bei der Wahl zum Spiel- und Kennerspiel des Jahres. Wie bist du denn da reingeschlittert?
Das ist wirklich ein Reinschlittern, denn man kann sich nicht bewerben. Also es ist nicht irgendwas, dass es eine Ausschreibung gibt mit wir suchen ein neues Jurymitglied, wer will. Sondern es ist so, dass die Jury die ganze Zeit eigentlich so die Kritikerinnenlandschaft sich anschaut und man immer wieder überlegt, wer würde denn in das Team passen, denn wir arbeiten ja schon recht eng und sehr offen miteinander und da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man da halt auch nur Leute reinnimmt, ja, also wo man einfach auch das Gefühl hat, mit denen kann ich so eng zusammenarbeiten. Und man muss natürlich Brettspielkritikerin sein und wohl auch eine gute. Und sehr wahrscheinlich habe ich das, ja, habe ich das abgeliefert und bin gefragt worden. Also ich bin im Mai 2020 bin ich angerufen worden und habe ein erstes Gespräch gehabt. Da wird man halt so gefragt, ob man sich das vorstellen kann. Ne? Weil ihr müsst euch überlegen, das ist halt relativ viel Spielen, das ist relativ viel Spielen mit unterschiedlichen Leuten. Und man ist halt nicht mehr so frei, was man spielt. Also weil man natürlich Jahrgang spielt. Und das habe ich mir sehr gut dann überlegt. So von der Anzahl her, das ging. Ich habe zu der Zeit irgendwie 800 Partien im Jahr gespielt, hauptsächlich im Experten- und Kennerspielbereich. Da habe ich mir gedacht, ja, das schaffe ich auch mit Spiel des Jahres spielen. Aber es ist doch echt viel. Und dann hat man so eine Recall-Sache. Also es ist halt irgendwie, es wird dann halt, man hat dann nochmal ein Gespräch und nochmal ein Gespräch und man kommt immer so eine Runde weiter. Und zum Schluss müssen halt alle Jurymitglieder zustimmen, dass man aufgenommen wird. Und dann habe ich wirklich erst im Juli dann das Okay bekommen. Und das ganz, ganz Schlimme ist, man darf da überhaupt nicht drüber reden.
Ja, okay. Also das klingt ja nach erstmal nach einem engen Kreis mit einer strengen Auswahl, mit viel Vorlaufzeit, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man da so viel Wert darauf legt, dass da eine gewisse Qualität da ist. Aber das ist doch ehrenamtlich, ne?
Genau, das ist ehrenamtlich. Und ich sage immer scherzeshalber, ich habe eigentlich einen Halbtagsjob als Ehrenamt.
Okay, aber Hauptsache du hast Spaß.
Das auf jeden Fall, auch wenn ich manchmal so, also wir haben jetzt gerade ja so den Sommer vorbei und der Sommer ist so die Zeit, wo ich mir das gönnen kann, einfach mal die Spiele zu spielen, auf die ich Lust habe und nicht nur die Spiele, die gerade alle reinkommen. Und da merke ich schon doch immer wieder so, ach, einfach mal so ans Regal gehen können, einfach spielen können, was man will, ist schon auch schön, aber natürlich ist es in der Jury zu sein und diesen Überblick über einen Spielejahrgang haben zu dürfen, das ist halt einfach schon auch, ja, einfach cool und geil. Also es macht halt schon auch echt Spaß. Und so ein SDJ-Spiel, also für ein Spiel des Jahres, das sind eher so die leichteren Spiele ab 8, das hat man auch in so einer halben, dreiviertel Stunde hat man das getestet. Einige mal 10 Minuten, einige brauchen, vielleicht brauchen mal eins eine Stunde, wenn ich das erste Mal auf den Tisch bringe. So die Kennerspiele, da sind wir dann schon so bei 1-2 Stunden. Ne? Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß und alles drumherum natürlich auch, weil wenn man Jurymitglied ist, dann kommen natürlich auch andere Sachen noch dazu. Ne? Also ich sitze ja nicht nur einmal im Jahr in der Klausur und wähle das Spiel, sondern ich mache ja noch ganz viele andere Sachen.
Und die Hauptarbeit ist dann im Grunde vor der großen Messe in Essen erledigt, und zwar die Wahl zum Spiel des Jahres, das für 2025, da wurde ja schon alles veröffentlicht. Das Spiel des Jahres 2025 ist Bombusters von Hisashi Hayashi von Pegasus Spielen.
Ja, und das war so toll, das mitzuerleben, weil der Autor in Japan vor 30 Jahren, als er das erste Mal Catan gespielt hat, German Style Board Game, hat er schon immer gesagt, dass für ihn das Größte wäre, mal Spiel des Jahres zu gewinnen oder auch nur nominiert zu sein. Und als der gewonnen hat, boah, das war so faszinierend zu sehen, wie der sich gefreut hat. Das war so cool.
Ah, das ist ja toll. Japan hat ja auch eine richtig gute Brettspielszene. Die haben noch manchmal so ein bisschen anderen Ansatz. Aber rein historisch gesehen kommen aus dem Land ja eben auch viele interessante Sachen, vor allem im Rätselbereich. Ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen mit auskennst.
Also im Rätselbereich jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber natürlich, also gerade in Japan zum Beispiel haben wir ja mit dem Oink Verlag, wir haben ja dann, die haben es geschafft, dass die alle auf das Kleinste sozusagen gehen. Ne? Also wir haben ganz tolle Spiele in einer kleinen Schachtel, weil einfach der Platz nicht so da ist. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Entwicklung.
Und es gibt halt diese Knobelgeschichten wie Rush Hour und so.
Ach so, das meinst du mit Knobel. Ja, ja, genau. Ja.
Von Think Fun und so. Die habe ich damals mit meinen Töchtern auch immer gerne gespielt und auch selber hat mich das Solo entspannt, wenn ich da alleine mit den Karten knobeln konnte. Und hinter all diesen Spielen steckt eben ja so ein so ein kleines Genie aus Japan, der Nobuyuki Yoshigahara, der ist leider 2004 verstorben. Der war eigentlich studierter Chemiker und in seiner Heimat war er berühmt als Sammler und Erfinder von Rätselspielen aller Art.
Cool.
Der hat auch Kolumnen darüber geschrieben und wurde 2003 ausgezeichnet mit dem Sam Lloyd Award, der sich genau damit beschäftigt. Und es gab sogar nur eine Zeit lang einen Wettbewerb mit Rätselspielen. Und warum ich das überhaupt weiß, ist, dass er damit eben auch Videospielentwickler beeinflusst hat, die sich da so ein bisschen was abgeguckt haben. Also von daher, da gab es so dieses kleine Spiel, das heißt Bonfire Peaks, und daran hätte er bestimmt auch seine Freude gehabt. Aber bevor ich dich hier nach Japan zerre, bleiben wir mal bei der Juryarbeit und bei den Spielen des Jahres 2025. Also Bombusters hat gewonnen. Und da macht man genau das, wonach es klingt, ne? Zusammen.
Ja, eine Bombe entschärfen. Also es ist so, wir sind im Trainingslager. Wir wollen gute Bombenentschärfer werden und müssen es aber erstmal lernen. Und dafür üben wir das so ein bisschen. Und wir müssen kooperativ das machen, was man in Filmen immer sieht, wie man Bomben entschärft. Man durchtrennt Kabel. Und genau das müssen wir bei Bombusters auch machen.
Und hat das eher so einen Glückscharakter oder eher auch einen Knobelaspekt?
Das ist ein ziemlicher Knobelaspekt. Mhm. Also wenn man das nur mit Glück spielt, schafft man vielleicht das erste Level, aber danach hört es halt auch schon auf. Man muss sich halt genau überlegen, wo könnte das passende Kabel sein bei meinen Mitspielenden. Denn wir haben alle so ein Tray vor uns stehen und da stehen halt Kabel drin, aber die anderen sehen nicht, welche Nummer diese Kabel haben. Und immer wenn wir die gleiche Nummer haben, können wir das durchschneiden. Und ja, das ist Bombast. Das ist schon ein Deduktionsspiel in Reihenform, würde ich sagen. Also da ist wenig Story und so drumherum und wenig, was ablenkt. Sondern das ist halt wirklich, ich muss überlegen, okay, wo könnte es stehen? Und dann muss ich es genau richtig treffen. Und je weiter man spielt, da kommen rote Kabel rein. Das weiß man auch aus Filmen, das rote Kabel darf man nie durchschneiden. Ne? Dann geht die Bombe hoch. Und ja, und das Coole an dem Spiel ist, dass wir ganz, ganz viele Missionen haben. 66 in der Box. Und man entwickelt sich mit der Gruppe immer weiter und kann immer mehr schaffen und machen.
Ist dann aber dieser eine in der Gruppe dabei, der den Fehler macht, der alle das Spiel bzw. Leben kostet?
Das kann passieren und ich habe auch Gruppen gehabt, die das schlecht ertragen konnten. Ne? Also es ist schon so, das ist ja das, was wir bei Spiel des Jahres eigentlich fast alle machen. Wir spielen das nicht nur mit einer Gruppe, sondern wenn ich so ein Spiel bei mir auf der eigenen Hotness hab für die Nominierung, dann spiele ich das so häufig ich kann mit ganz vielen verschiedenen Menschen, um auszuprobieren, wie das Spiel denn auch in anderen Runden funktioniert, weil ich kann ja nicht nur aus meiner Runde schließen, wie es dann für alle Leute sein wird. Und man versucht dann so durch Masse, das ein bisschen objektiver zu bekommen, die subjektive Meinung. Und da habe ich das mit ganz, ganz vielen Menschen gespielt und da sind immer mal wieder welche drunter gewesen, die es dann echt schwer hatten. Also weil manchmal ist es einfach so, man ist immer derjenige, wo halt gerade keine Informationen mehr da sind und man auch einfach auf gut Glück raten muss. Und genau dann geht's halt schief. Das kann immer mal passieren, aber es waren relativ wenig, wo das nicht gut geklappt hat.
Ja, es wäre ja auch kompetitiv irgendwie seltsam.
Ja, mit Verräter.
Richtig. Du hast ja schon angedeutet, dass du dann schon auch froh bist, wenn all diese Brettspielanalysen durch sind, wenn du einfach mal durchatmen kannst und dir irgendein Spiel aus dem Regal nimmst, ohne es, sage ich mal, offiziell analysieren zu müssen. Und so ging es mir auch als Chefredakteur, damals bei 4Players, da gab es auch immer eine Crunch-Time, meist auch so im Herbst. Und da war man so in der Urlaubszeit auch froh, wenn man einfach mal irgendwas ohne Notizen, ohne Analyse, ohne Vergleiche zocken konnte. Jetzt ist das ja so, in der Nominierungsliste sind natürlich sehr viele Spiele, von denen man gar nichts erfährt, denn genauso wie bei Videospielen wird auch die Brettspielwelt komplett geflutet seit Jahren.
Oh ja, es wird immer mehr.
Ja.
Und wir haben in 2 Jahren einen Sprung von über 30% gehabt an mehr. In 2 Jahren. Und wir sind inzwischen bei knapp 400 Titeln, die da bei uns auf den Tisch kommen. Jetzt spiele ich natürlich nicht die kompletten 400 Titel, aber von den 400 Titeln habe ich so 250, 300 habe ich ungefähr gespielt.
Boah, Wahnsinn. Denn ja. Ich habe vorhin, es läuft ja gerade das Steam Next Fest, da gibt's Demos für PC-Spieler und so weiter. Da hat man eine Auswahl aus 2000.
Ja, ja. Also es ist halt wirklich so, dass wir das nicht könnten. Wir sind im Moment, sind wir 14 Mitglieder in der Jury. Ich sage immer rot, das halt, man sagt immer rot Anthrazit, weil das ist halt, rot ist der Pöppel fürs Spiel des Jahres und Anthrazit fürs Kennerspiel des Jahres. Und wir haben halt eine komplette Excel-Tabelle, in der alle Spiele drin sind, damit man auch den Überblick nicht verliert. Und dort kann ich zu jeder Zeit sehen, wie meine Jurykolleginnen Spiele finden. Und dann kann man natürlich schon mal sagen, wenn so ein Spiel, also wir haben, das ist eine ganz einfache Bewertung, Plus, Minus und Kreis, ne? Also Plus ist super, Kreis ist, ja, ist okay. Und ein Minus ist halt, boah, brauchst du eigentlich nicht anfassen, ne? Also ist halt vielleicht auch für Juryarbeit nix oder so, ne? Also es das heißt nicht, das ist ein schlechtes Spiel, sondern kann auch vielleicht heißen, passt nicht in unseren Rahmen. Und dann kann ich mir halt selbst immer überlegen, wenn da schon 6 Minusse sind in der Reihe und ich habe das Spiel noch nicht gespielt, dann kann ich es vielleicht auch erstmal hinten anstellen, ne? Und deswegen ist es halt so, dass wir nicht immer jeder alle Spiele spielen.
Ja, das ist klar. Ich meine, mit 14 Leuten, die Mitglied der Jury sind, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man natürlich auch gut in die Breite gehen. Jeder hat ja so seine Schwerpunkte, spielt ohnehin dies oder jenes recht ausführlich, wenn er Teil der Jury ist. Und von daher deckt ihr da schon einen großen Bereich ab. Wir haben jetzt gerade Bombusters als Sieger erwähnt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die, die noch nominiert waren. Das ist einmal Flip 7 von Eric Olsen. Da steht auf der Webseite Casino Flair am Küchentisch für 3 Biss und jetzt festhalten 18 Personen.
Ja, wenn du mehr Spieler hast, kannst du das mit noch mehr spielen. Auf der englischen Packung steht bis 99. Aber das klappt natürlich mit dem Kartenset nicht, da kannst du nicht wirklich spielen. Ja. Flip 7 ist für mich das perfekte Spiel für Einsteigerrunden, für wenig Spielende. Das hat so einen Uno-Flair.
Ah, okay.
Auch wenn es nicht Uno ist, ne? Aber es ist so leicht, dass es eigentlich überall spielen kannst. Du kannst es ständig spielen, du kannst es in der Schule spielen. Das ist halt so ein Push-Your-Luck-Mechanismus so ein bisschen, also so ein bisschen Gambling, weil du halt kriegst eine Karte und dann wirst du halt gefragt, ob du noch eine Karte willst. Und wenn du das halt auch cool moderierst, ne? Also immer einer von uns, wenn wir das spielen, gibt halt die Karte, sagt, hä, noch eine Karte? Ah, komm, kannst ruhig noch eine Karte nehmen, ne? Ist ja nicht so schlimm. Denn wenn ich eine doppelte Zahl habe, ich habe die Zahlen von 1 bis 12 sind in dem Deck, und jede Zahl ist so häufig drin wie die Anzahl. Also die 1 ist einmal drin, die 12 ist 12 mal drin. Und wenn ich aber eine Zahl doppelt vor mir liegen habe, bin ich raus und habe 0 Punkte. Und ich kann halt immer entscheiden, auszusteigen. Dann kriege ich halt die Punkte, die vor mir liegen. Das sind einfach die Zahlen, die drauf sind. Also wenn ich eine 1 und eine 12 habe, habe ich 13 Punkte. Und wer zuerst 200 Punkte hat, gewinnt. Und das Ganze heißt Flip 7, weil du halt, wenn du 7 Karten vor dir liegen hast, wenn du das schaffst, mit unterschiedlichen Nummern, weil sonst bist du ja raus, kriegst du 15 extra Punkte und die Runde ist für alle direkt vorbei.
Okay, es klingt gar nicht schlecht. Ich mag zwischendurch immer wieder so Kartenspiele.
Ja,
mit also so einem kreativen Touch, ne?
Es ist gerade für einen Anfang und für einen Schluss, du hast noch so ein paar Sonderkarten, ne, eine Second Chance, die du benutzen kannst, oder du kannst jemanden Flip 3 reinhauen, dann muss der 3 Karten ziehen. Kannst dir aber auch selbst den nehmen und ziehst 3 Karten, kann gut gehen, kann schlecht gehen. Es ist ein Spiel, wo man halt auch wirklich so mit Schadenfreude dran geht und
ja,
also ich hab super coole Runden damit erlebt.
Okay, so eine Tendenz bei den nominierten Spielen ist, dass die durchaus für größere Gruppen ausgerichtet sind. Dann gibt's ja auch noch Krakel-Orakel von den 7 Bazis. Da geht's um die, Zitat, Kunst der richtigen Linienführung für 2 bis 8 Personen.
Genau, die 7 Bazis sind wirklich 7 Freunde, die inzwischen nicht mehr zusammen an einem Ort leben, die aber immer noch Spiele zusammen entwickeln und mit Frauen und Kindern dabei und so. Das ist ein ganz lustiger Haufen. Wir haben die alle in Berlin bei der Verleihung kennengelernt. Und Krakel-Orakel ist einfach ein Spiel, es ist ein Zeichenspiel. Ihr kennt so Mechanismen bestimmt, man zieht einen Begriff und muss den zeichnen und die anderen müssen den raten. Hier ist aber das Besondere, du hast halt kein weißes Tableau vor dir, sondern du hast ein Tableau mit Linien vor dir. Und musst sozusagen aus diesen Linien, du darfst nur die Linien benutzen, musst du dann versuchen, deinen Begriff zu zeichnen. Was einfacher und schwieriger zugleich sein kann. Also ich bin so jemand, ich stehe da immer vor und frage mich, okay, wie soll ich das machen? Und neben mir malt jemand was total Schönes. Also es ist es ist auch ja, so eine Sache, wie gut man sowas kann. Aber es unterstützt einen, auch wenn man halt nicht ein weißes Blatt hat. Also da kann es mir genauso passieren. Also du hörst schon, Malspiele sind nicht so ganz mein Genre. Aber es macht total viel Spaß, denn danach, du hast, ne, wenn wir mit vier Leuten spielen, und du hast vier Begriffe, dann ziehst du nochmal vier Begriffe dazu, die keiner kennt, dann mischst du die und dann legst du alles aus und dann musst du eigentlich in der Runde entscheiden, welche Begriffe du rausschmeißt. Also welche sind es auf keinen Fall. Und dann gibt's Punkte und das ist kooperativ. Das ist auch ein wirklich richtig schönes Spiel und macht total viel Spaß und ist natürlich auch für Leute, die jetzt ja nicht so gut malen können, sind diese Linien wirklich teilweise auch einfach Hilfen. Also es ist so, es ist beides. Also ich habe Runden erlebt, wo es super läuft. Ich habe aber auch Runden erlebt, wo es ein bisschen schwieriger war. Aber das ist so bei Malspielen immer so, weil gerade Malspiele, genauso wie Memory, gibt es immer Leute, die sagen, oh nee, Memory mag ich nicht. Oder oh nee, Malen mag ich nicht. Ne? Also es ist so, da kriegst du nie immer alle mit abgeholt. Aber Krakel Orakel funktioniert echt super und macht total viel Spaß.
Apropos alle abholen, wenn wir in der Familie was spielen, dann gibt's immer so eine Art Steigerung. Also wir fangen manchmal mit kleinen Sachen an und du hast Memory erwähnt.
Ja.
Wir haben doch so ein Spiel aus den Kindertagen, also als meine Töchter kleiner waren.
Prinzessin Lillifee Memory zufällig?
Nee, irgendwas mit Eis und Pommes und Turnschuhen, so eine Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob die aus den 90ern ist oder Ende der 90er, ob ich die noch von zu Hause habe. Jedenfalls gewinne ich sowieso nie bei Memory.
Ja, aber das ist auch üblich, dass Kinder das besser können, weil wir Erwachsenen denken zu kompliziert.
Mhm. Aber es ist gut, um so ein bisschen warm zu werden.
Ja.
Danach spielen wir dann Gruselino. Das ist auch so ein wirklich, kennst du es?
Ja.
Okay. Also, ist ja bald Halloween, deswegen erwähne ich das jetzt einfach mal. Da wird halt immer eine Karte aufgedeckt und irgendeine Spukfigur, wie zum Beispiel eine Fledermaus, ein Ritter und dann irgendwas fehlt. Und genau die fehlt, die muss man als erster benennen. Muss man
benennen, genau. Es ist wie Double, nur umgekehrt.
Ja, und meine ältere Tochter, die ist einfach so gut darin, dass ich mir schon, also mein Ziel ist jetzt einfach, ich habe so eine Highscore, mehr als 12 zu schaffen, wenn sie mitspielt. Okay. Gewinnen geht gar nicht. Ich war schon mal einmal nah dran, aber es hat nicht geklappt. Nee, aber dann, also Memory, dann so Gruselino, das ist ja schnell gespielt. Und dann steigern wir uns meist mit, dann spielen wir vielleicht Seven Wonders und danach dann ein Kennerspiel wie Teotihuacan oder. Das ist ja auch so das Schöne, ne, an diesen Brettspielen, dass da so ganz klare letztlich auch, obwohl da so ein Chaos ist, so ein buntes und man denkt, mein Gott, was soll man spielen? Es gibt aber auch schon wirklich sehr viele Strukturen dahinter, ne?
Du meinst jetzt, wie Spiele von den Schwierigkeitsstufen aufgebaut sind, oder? Also das Coole, was ich ja an Brettspielen immer finde, ist, du kannst eigentlich genau sagen, wenn du viele Spiele schon gespielt hast, welche Mechanismen mag ich gerne oder möchte ich mich heute Abend, will sich mein Kopf anstrengen oder lieber nicht, ne? Oder wie viele Leute habe ich da, ne? Und das, was du gerade gesagt hast, ist so typisch, man nennt das Starter oder Aufwärmer oder so.
Ach, siehst du.
Und danach spielt man den Absacker.
Ja, ich wusste nicht, diese Begriffe aus dem, die kommen ja eher aus dem Bereich Party und Feiern, ne?
Genau. Aber das ist ja genau das, ne? Das ist ja irgendwie so dieses, ganz häufig, du spielst so einen 2-3 Stunden Expertenkracher. Und dann willst du ja trotzdem vielleicht noch was zusammensitzen und noch was Kleines spielen. Das ist so der berühmte Absacker. Und das sind immer die kleinen Spiele. Und das ist auch das, die Jury und Spiel des Jahres hat immer so aus der Brettspielblase, kriegen wir mal relativ viel Kritik zu hören, weil wir würden ja zu leichte Spiele auszeichnen und wir wären ja nicht deren Preis und so. Und dann sage ich immer, nee, das stimmt überhaupt nicht. Weil ich habe schon, bevor ich in der Jury war, die Juryarbeit immer ausgenutzt. Denn ich habe ja gar keine Lust, alle leichten Spiele zu spielen eigentlich, als Expertenspielerin. Und die Jury macht einfach diese Arbeit für mich, spielt diese ganzen Spiele und stellt mir nachher schöne, leichte Spiele in der Empfehlungsliste und bei den Nominierten vor. Und dann kann ich immer entscheiden, was davon wird denn mein Absacker oder mein Aufwärmer. Ne?
Ist das so? Okay.
Das finde ich super. Also habe ich damals schon benutzt, so Just One zum Beispiel, war 2019 Spiel des Jahres. Da habe ich 12 Stunden Elisabeth gespielt. Das ist eins meiner liebsten Wargames. Und dann haben wir als Absacker halt noch ein Just One gespielt.
Ach, du spielst auch Wargames. Okay.
Ja, ich bin Wargame-Spielerin. Also.
Da kommen wir dann gleich noch zu. Das wusste ich gar nicht. Elisabeth mag ich auch sehr gerne.
Oh, ich liebe Elisabeth.
Für alle, die sich jetzt fragen, mein Gott, worüber nörden die beiden ab? Das ist ein historisch inspiriertes Wargame, Es ist jetzt viel zu kompliziert, ist an der Stelle das zu beschreiben.
Ihr könnt euch eine 4-Stunden-Folge Fuchs und Bär zu Elisabeth anhören.
Ach genau, das ist ja dein Podcast, ne?
Genau. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem, also dass ich solche Spiele, dass es dafür eine Hörerinnenschaft gibt. Und wir hatten eine andere Folge gemacht, die ich total vollpacken wollte, aber wir haben nur, weiß ich nicht, ein Viertel von allem gepackt, was eigentlich in die Folge sollte. Und diese Wargame-Folge ist so gut angekommen, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt eine Elisabeth-Folge. Und es ist die Folge, die ich 2 Wochen vorher rausgebracht habe, bevor ich gefragt wurde, ob ich das Spiel des Jahres Jury möchte.
Ja, super, ja. Ja. Das ist schön, denn Wargames haben mich auch schon immer interessiert. Es war da ein bisschen schwieriger, manchmal natürlich Gleichgesinnte zu finden, ja, die genau darauf Lust haben, weil, sind wir ehrlich, sowas kannst du in der Familie nach dem Abendessen nicht so einfach auf den Tisch hauen.
Nee, das Commitment ist schon relativ hoch, weil sind diese Spiele oft hochkonfrontativ, also ich muss da schon einiges aushalten können. Dann ist das Regelwerk nicht unbedingt einfach, auch wenn es da, also es gibt auch kurze Wargames, es gibt bei den Wargames auch inzwischen Aufwärmen und Absacker. Also auch da gibt es inzwischen so ja, 20, 30 Minuten Spiele. Aber so die richtige Leidenschaft bei mir ist auch in den Tagesspielen. Und die spielst du halt noch nicht mal bei einem normalen Treffen, sondern das ist dann wirklich, also ich gönne mir jedes Jahr 4 Tage Wargames spielen im Januar. Und da freue ich mich auch schon wieder total drauf.
Ja, ich konnte meine Frau tatsächlich mit A Few Acres of Snow damals zu den Wargames bringen. Das hat mich riesig gefreut.
Das ist auch echt cool.
Denn so dieses Duell gegeneinander und so, das war auch lange Zeit nicht ihr Ding. Ich erinnere mich noch an so eine Risikopartie mit den Kindern, wo sie meinte, müssen sich denn hier immer alle angreifen. Das ist natürlich auch spannend, ne? Wie so, wenn du mit unterschiedlichen Spielern eben in diese eigentlich konfrontativen Szenarien gehst, kann da aber auch was ganz Unterschiedliches bei rauskommen. Also ganz unterschiedliche Taktiken und Kooperationen. Ja, jetzt haben wir über 3 Spiele gesprochen. Das Spiel des Jahres Bombbusters und die beiden nominierten Flip 7 und Krakel Orakel. Keine Bange, wir werden hier nicht die komplette Empfehlungsliste durchgehen. Oh. Aber ich frage dich trotzdem nochmal, weil du ja schon angedeutet hast, dass da eigentlich immer pro Jahr so viel erscheint und vieles auch verschütt geht, was vielleicht auch kreativ und cool ist. Gibt es denn bei den, in Anführungsstrichen, allgemeinen Spielen des Jahres noch etwas, was du empfehlen würdest?
Auf jeden Fall, wenn ihr viel zu zweit spielt, das hast du ja gerade auch gesagt, guckt euch mal Agent Avenue an. Das ist ein total schönes, kleines Zweierspiel, was eigentlich nur ein Wettlauf ist. Und es ist ein Mechanismus, dass man immer 2 Karten hinlegt und eine ist verdeckt und eine ist offen. Und der andere muss dann wählen, welche Karte er möchte, die verdeckte oder die offene. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, ich denke, was du denkst, ne? Und man hat so einen Minispielplan vor sich und versucht, den anderen zu fangen. Und man darf dann halt immer Schritte vorgehen und so, je nachdem, wie man Karten sammelt. Und es ist in so 10 Minuten gespielt. Manchmal ist eine Partie auch nur 5 Minuten, vielleicht dauert mal eine 15. Und da ist total viel Tiefe in diesem total einfachen Spiel. Und es ist einfach als Zweierspiel. Und es gibt auch eine 4er-Variante, die gut funktioniert. Es ist echt auch ein richtig gutes Spiel.
Ja, und als Katzenfreund gefällt mir natürlich auch das Cover. Das sieht ganz nett aus.
Ja.
mit den Silhouetten der Katzen. Was ist das, ein Fuchs oder ein Wolf?
Der Hund wird vom, also man jagt sich als Hunde sozusagen.
Ach so, okay. Mhm.
Genau, aber die Agenten sind halt alles unterschiedliche Tiere und das ist auch echt schön illustriert und ist so ein schönes kleines Spiel, was man dabei haben kann, was da auch, weiß ich nicht, das kannst du in der Bahn spielen, das kannst du sogar im Flugzeug spielen. Also das ist echt so ein Mitnahmespiel und man spielt sich so aufeinander ein. Also das ist so ein typisches Spiel, was man irgendwie nicht nur einmal spielt, sondern man spielt es einmal und dann spielt man nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann kriegt man raus, wie die anderen Leute denken und dann wird es noch spannender. Also es ist irgendwie, jeder versucht den anderen übers Ohr zu hauen und zu locken. Also das ist cool, schöne Mechanik.
Und jetzt gibt es ja 3 Kategorien bei den Spielen des Jahres. Das allgemeine Spiel des Jahres. Dem folgt dann zumindest auf der Webseite das Kinderspiel des Jahres 2025 und das wurde Top die Torte von Wolfgang Warsch.
Ja, cooles Spiel. Ich bin bei den Kinderspielen inzwischen raus, unsere Jüngste ist 8. Ich war aber auch noch nie in der Jury, weil, das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine extra Jury, denn Kinderspiele kannst du ja nicht mit Erwachsenen testen. Du musst ja Kinderspiele mit Kindern testen. Und du kannst es auch eigentlich nicht mit deinen eigenen Kindern testen, weil die eigenen Kinder von Vielspielerinnen sind halt meistens nicht so repräsentativ, ne? Also, und das heißt, du musst ganz viel in Schulen und Kindergärten und sonst was gehen, um diese Spiele testen zu können. Und das war also nie so meins. Und also ich habe in Schulen gespielt, darum geht's nicht. Aber das jetzt wirklich als verpflichtende Testgruppe machen zu müssen, da habe ich echt höchsten Respekt vor meinen Jurymitgliedern. Und wir haben Beiräte dafür noch dabei, die dann halt immer nur 2 Jahre dabei sind. Dafür kann man sich immer bewerben. Also wer da Lust zu hat und in einem pädagogischen Bereich arbeitet, dann guckt ab und zu mal auf die Webseite oder folgt unseren Social-Media-Kanälen. Da kriegt man das auch mit. Da kann man sich bewerben und dann kann man Beirat für 2 Jahre in dieser Kinderjury sein und halt auch mitbestimmen, was das Kinderspiel wird. Und das ist schon relativ cool. Top die Torte ist ein echt lustiges Spiel, weil man halt einfach eine Torte baut und versuchen muss, durch gucken, was besonders gut zusammenpasst. Denn ich habe so verschiedene Tortenzeichnungen, also so Torten... sind nicht Tortenböden, sondern es sind so Tortenabschnitte und die haben halt unterschiedliche Farben und wenn die halt zueinander passen, dann kriege ich einen Bonus. Mhm. Ich darf das aber nicht ausprobieren, sondern ich muss das sehen. Und ich habe selten ein Kinderspiel gehabt, in dem ich so dermaßen schlecht bin wie Top die Torte.
Aber selbst wenn Kinderspiele nicht mehr ganz dein oder Gemüse sind in dem Sinne, innerhalb der Jury, hast du 2 interessante Stichworte genannt, und zwar Schule und Pädagogik, denn so kann ich einhaken in deine Biografie. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie die Jury eigentlich auf dich gekommen ist. Du hast, natürlich kann man davon ausgehen, dass du sehr viel gespielt hast, aber du warst eben auch sehr viel in Schulen aktiv, in AGs und so weiter, ne?
Genau, also ich habe 15 Jahre in der Schule gearbeitet, 10 Jahre davon im Gymnasium und 5 Jahre in der Grundschule und habe immer schon, sobald ich konnte, Brettspiel-AGs gemacht. Das war für mich in der Corona-Zeit am schlimmsten, als wir nicht spielen durften. Das war, ja, das war schwierig. Aber mit Kindern und Jugendlichen zu spielen und die an Spiele heranzuführen, das ist schon immer ein Herzensprojekt von mir gewesen. Und dann natürlich auch immer weiter zu gucken, dass, wie man Spiele auch in Schule und Bildung einsetzen kann, weil man einfach so viel lernt. Also selbst wenn man jetzt keine Themen damit lernt, aber man lernt vorauszuplanen, man lernt sich an Regeln zu halten, also Social Skills, lernt man halt ganz viel, indem man einfach nur normal spielt, noch nicht mal mit Hintergedanken. Und dann gibt's natürlich auch immer noch Spiele, die dann gerade vielleicht im Fremdsprachenunterricht. Ich habe Lehrerinnen, Kolleginnen, die Double zum Beispiel benutzen, um Vokabeln zu üben. Die dann eigene Vokabelsets machen für Double. Also faszinierend, was dann so umgesetzt wird. Und das ist schon echt cool.
Da höre ich doch raus, dass Brettspiele vermutlich auch schon seit deiner Kindheit eine große Rolle gespielt haben.
Ja, also ich komme aus so einer typischen Spiel-des-Jahres-Familie, das ist so lustig. Also ich bin 78 geboren, 78 ist auch das erste Spiel des Jahres, located, ausgezeichnet wurde es 79, Hase und Igel. Und ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum so dieses ganz typische Klischee, das Spiel des Jahres lag, das haben wir immer gekauft und wir haben super viel in der Familie gespielt. Ich habe aber auch einen Bruch in meiner Spielerinnenkarriere sozusagen, denn sobald ich Teenager war, habe ich alles andere gemacht, aber keine Brettspiele mehr. Ich habe noch ein bisschen Rollenspiel gemacht, so DSA und sowas, das war dann cooler als Brettspiele, aber ich habe wirklich, ich habe Musik gehört, ich habe Party gemacht, ich habe als DJ aufgelegt, ich habe also erst so mit, weiß ich nicht, 28 oder so habe ich wieder richtig angefangen zu spielen. Also ich habe erst so 2008 war ich so das erste Mal dann wieder auf der Spiel und so. Also ich habe einen großen Bruch drin, weil ich halt einfach viel Spaß am anderen Leben hatte.
Ja, manchmal kommen diese schönen Sachen aus der Kindheit zurück und man fragt sich, hey, wie konnte das sein, dass man so lange nicht gespielt hat?
Ja, und ich bin immer voll neidisch, wenn ich so höre, die Leute, die halt so durchgehend gespielt haben, die haben natürlich auch die ganzen Spiele zu der Zeit mitbekommen, wie die damals aktuell waren. Das habe ich halt gar nicht, ne? Also ist so, ja.
Ja, aber ich glaube, die Lücke kann man auch vernachlässigen. Das kann man ja überall auch nachlesen, was da so passiert ist. Und interessant fand ich noch in deiner Biografie, dass du auch ehrenamtlich als Vollzugshelferin aktiv warst in der Jugendstrafanstalt und dort eben auch mit den Leuten gespielt hast.
Ja, das muss ich sagen. Also ich arbeite ehrenamtlich, seitdem ich 14 bin. Also, aber ich muss sagen, Spiel des Jahres ist eins meiner coolsten Ehrenämter und meine zeitintensivsten. Aber als ehrenamtliche Vollzugshelferin, das war schon auch echt witzig. Ich bin halt gefragt worden. Ich war auf einer Ausstellung und Insassen der Jugendstrafanstalt. Und da bin ich gefragt worden, haben wir so geredet, ach, du spielst viel, ach, in der Schule und so, boah, hättest du nicht Lust, zu uns zu kommen und zu spielen? Dann überlegt man sich erstmal so, Jugendstrafanstalten. Aber eigentlich habe ich gedacht, ja, klar, gerne. Aber ich will nicht wissen, was die getan haben. Mhm. Das ist, war mir zum Beispiel wichtig, damit ich die nicht nachher irgendwie anders behandle. So. Mhm. Und das war echt interessant, aber auch hart, ne? Also wenn einfach hinter dir immer alles abgeschlossen wird, du keinen eigenen Schlüssel hast, du so ein Sicherheitsding trägst, was halt sofort Alarm schlägt, wenn du in der Horizontalen liegst oder du natürlich selber auch den Alarm auslösen kannst oder so. Da wird einem so ein bisschen bewusst, wo du eigentlich gerade bist. Und ich habe natürlich alle Spiele mit reingenommen, die wurden dann kontrolliert und sowas. Und es war wirklich toll, mit denen zu spielen. Also es hat mir selber auch sehr viel gebracht. Und für die Jugendlichen da, also es waren Männer, also junge Männer, für die war das immer einmal rauskommen und was ganz anderes machen und halt auch in der Gruppe zusammenzusitzen und sich zu challengen. Ne? Und das war zum Beispiel etwas, ich hätte nie gedacht, ich habe dann so versucht, mit denen kooperative Spiele zu spielen, das ging gar nicht. Ne?
Okay.
Also die wollten schon, der Wettkampf musste drin sein.
Das heißt, du hast diese Spiele dann auch ausgesucht, du hattest freie Wahl oder gab es da so ein bisschen Vorgaben?
Nee, gar nicht. Ich hatte total freie Wahl, ich konnte die 3 Stunden, die ich da war, konnte ich bestimmen, wie ich wollte. Konnte mit denen auch machen, was ich wollte. Ich habe halt, mein Höchstmaß waren 12, wir haben das zu zweit gemacht. Mein Höchstmaß waren 12 Jugendliche, die da sein durften. Aber man hat nie die volle Menge bekommen, weil die mussten sich 2 Wochen lang, durften die sich nicht zu Schulden kommen lassen. Dann hat man sich angemeldet, die mussten sich anmelden. Und dann hatten die sozusagen 2 Wochen, in denen die gar nichts falsch machen durften. Und dann durften die zu mir spielen kommen. Sodass man im Endeffekt immer so 9 oder 10 hatte, weil es immer so 2, 3 haben es nicht geschafft.
Jetzt habe ich mir in meiner naiven Vorstellung von Jugendstrafe fast gedacht, dass die da in der Anstalt auch gewisse Brettspiele haben.
Ja, haben die auch, denn in einem Jugendstrafvollzug, aber es macht auch im Erwachsenenvollzug kommt das immer mehr, dass die in so Wohngruppen eher zusammen wohnen. Ne? Also die haben schon ihre eigenen Zellen nachts, aber die sind eher so in tagsüber in Wohngruppen. Und da gab es auch immer schon Spiele, aber da muss ich sagen, da ist die Auswahl halt sehr, sehr gering. Und die ist dann aber durch Spielen mit mir, haben da auch die pädagogischen Kräfte dann halt auch andere Spiele angeschafft. Weil das ist so das Übliche, mit dem, glaube ich, jeder, der Spielen liebt, immer zu kämpfen hat, dass Leute halt keine Lust auf neue Spiele und neue Regeln haben und dadurch ganz viel verpassen, weil einfach es so coole Spiele inzwischen gibt. Die halt schöner sind als UNO und Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly und so.
Und das war so das, was dort im Archiv war? Oder?
Ja, genau.
Okay.
Das ist aber auch in jeder Schule. Also immer, wenn ich in Schulen komme, dann gucke ich mir natürlich immer an, was so in den Brettspielregalen ist. Und es ist echt traurig. Ganz häufig. Also was aber auch immer daran liegt, dass man dafür natürlich, Brettspiele sind nicht günstig und man braucht ein Budget dafür. Und Leute überzeugt zu bekommen, für Brettspiele Geld ausgeben zu müssen, weil die wirklich pädagogisch wertvoll sind und es wirklich gut ist, wenn man Brettspiele in Schulen, in Bildungseinrichtungen hat und auch in Strafanstalten. Das ist halt, da überzeugt man nicht jeden von. Das Spiel des Jahres, ja, ich kann einen Kreis ziehen, wir haben ein Förderprogramm und früher hatten wir mal Schwerpunkte und ein Schwerpunkt war auch Spielen in Jugendstrafanstalten.
Ach, okay.
Zum Beispiel. Dann kann man sich da mit einem Projekt bewerben und bekommt dann Geld, wenn man ausgewählt wird.
Jetzt weiß ich aus dem Bereich der Game Studies im digitalen Bereich und auch von Pädagogen, die sich engagieren an ihren Schulen, dass es gar nicht so leicht war, in der Zeit damals über Videospiele im Unterricht zu sprechen oder die überhaupt zu nutzen. Das hat sich ja alles gelockert. Es gibt viele Projekte, es gibt viele Studien und auch die Brettspiele rücken da so rein in den Bereich der Game Studies. Hast du da auch so Verbindungen zu?
Ich habe zum Beispiel, wir haben eine WhatsApp-Community und einen Bereich, der heißt auch Wissenschaft und Brettspiel, wo wir uns auch darüber austauschen. Und ich bin da schon ein bisschen mit drin. Ich bin jetzt im Digitalen nicht ganz so bewandert, aber gerade analoge Spiele an Schulen zu bringen, das ist mir auch schon immer ein Bedürfnis und da bin ich auch voll drin. Und das ist halt einfach, wir alle wissen doch, wie viel leichter wir lernen, wenn wir etwas gerne machen. Mhm. Und spielerisches Lernen ist halt einfach, ja, es geht einfach besser.
Eigentlich konnte ich, wenn ich, also in meiner Zeit, nur das, woran ich Spaß hatte, konnte ich überhaupt irgendwie behalten und lernen. In einer Form. Es ist natürlich auch ein bisschen doof dann, weil die meisten Fächer eben nicht so wirklich darauf ausgelegt sind und es wahrscheinlich auch nie sein werden. Aber ich finde es schön, dass das Ganze auch so ein bisschen aufbricht in den letzten Jahren und dass es immer mehr Initiativen gibt, ne, die das dann so fördern wollen.
Ja, also es ist ja zum Beispiel, also Alleinspiel des Jahres, wir fördern, also unser Förderbudget sind über 75.000 Euro und wir fördern ganz, ganz viele Schulprojekte zum Beispiel und Bibliotheken und sowas, die halt wirklich dann Spiele kaufen können, die Leute anstellen können, die Spiele erklären, die so eine Spiele-AG machen oder wir machen gerade, also eins meiner Lieblingsprojekte gerade ist die Vertretungskiste. Die finde ich halt super, weil ich glaube, wir kennen das alle, ne? Man hat Vertretungsunterricht in der Schule und dann guckt man einen Film. Den Film guckt man auch nie zu Ende, ne? Weil es ist immer, bis die Technik läuft und es ist halt heute auch nicht anders, obwohl wir alle interaktive Tafeln und sonst irgendwas haben. Bis so alles läuft, dauert das, bis alle da sind und man hat den Film nicht zu Ende geguckt und natürlich guckt man den nie zu Ende. Und ein Drittel hat den immer schon geguckt und ein anderes Drittel hat keinen Bock drauf. Und deswegen finde ich das so cool, als Projekt Vertretungskisten zu machen, in denen einfache Brettspiele drin sind. Also Kartenspiele, jetzt zum Beispiel so ein Flip Seven oder ein Agent Avenue oder sowas. Schöne, leichte, schnelle Spiele, die dann halt auch alle Kolleginnen in der im Kollegium kennen. Und dann nimmt man diese Kiste mit und spielt mit den Schülerinnen und Schülern in so einer Vertretungsstunde, wenn halt kein Stoff gegeben wird. Das finde ich zum Beispiel gerade ein super Projekt, um einfach dieses Spielen auch reinzubekommen und gleichzeitig Arbeit wegzunehmen. Denn nicht spieleaffine Kolleginnen dazu zu kriegen, zu spielen, kriegt man halt nur, wenn es ihnen eine Erleichterung bringt und nicht noch ihnen mehr Arbeit abverlangt.
Ich sehe den Vertretungslehrer schon im Regelwerk von Elisabeth stöbern.
Ja,
mal eben schnell.
Also es gibt ein Spiel, wo wir wirklich gerade immer noch dabei sind und es gibt ein Curriculum für eine Projektwoche. Das ist das Spiel Weimar, der Kampf um die Demokratie.
Ja, schön.
Was vor 2 Jahren rausgekommen ist und ich bin inzwischen ein bisschen raus aus dem Projekt, aber ich habe das mit angestoßen. Wir haben das mit der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg zusammen gemacht, die ein GameLab haben.
Da muss ich mir gleich mal eine Notiz machen.
Ja, das ist total spannend, mit denen auch zu arbeiten. Und die haben, wie gesagt, ein analoges Game Lab für Wargames hauptsächlich natürlich, wo die in der Führungsakademie mit den Auszubildenden dort halt Wargames spielen. Und darüber kam dann halt auch die Idee für Weimar, was halt einfach, also für alle, die das Spiel nicht kennen, das ist halt ein Spiel, in der wir die Zeit der Weimarer Republik nachspielen. Und jeder, der sich gerade so ein bisschen mit Politik auseinandersetzt, weiß, wie wichtig gerade dieser Kampf um die Demokratie ist und das Bewusstsein, was so alles passieren kann. Und kann man das Spiel wirklich gut benutzen. Aber man muss natürlich sagen, es ist nicht nur ein teures Spiel, sondern man braucht 4 Personen für 6 Stunden rein theoretisch. Viele Partien sind aber auch schneller fertig. Aber ja, also es gibt auch solche Tendenzen, sowas mit reinzunehmen. Da hat der Verlag uns zum Beispiel auch unterstützt. Es gibt Leihexemplare, die man ausleihen kann, um das dann wirklich als Projektwoche zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Also es ist jetzt so Oberstufen, Geschichtskurs oder an Universitäten eher als jetzt, also das kann man jetzt nicht mit Siebtklässlern spielen.
Also so ein Konfliktsimulationsspiel wäre auch eine schöne Sache fürs Lehrerzimmer. Das Kolloquium. Ja. Da kommen wir ja auch schon mit diesen anspruchsvolleren Ansätzen zum letzten Drittel unseres Podcasts und damit auch zu den Kennerspielen des Jahres 2025, der letzten Kategorie. Und da hat mich riesig gefreut, weil ich es auch besprochen habe und auch richtig cool finde, dass Endeavor die Tiefsee von Carl de Visser und Jared Gray gewonnen hat. Das war bei uns ja auch in der letzten Zeit häufiger auf dem Tisch, denn wir haben schon Magister Navis gespielt damals. Und das hier, Endeavor, ist nochmal vielfältiger, abwechslungsreicher und dynamischer, ne?
Ja, also ich hab extra auch Magister Navis nochmal gespielt, um zu gucken, wie deutlich die Unterschiede sind. Und sie sind schon sehr stark. Und es ist ja optisch ein Hingucker. Also ich glaube, ich habe keinen offenen Spieleabend gehabt, wo nicht Endeavor verlangt wurde und wo nicht Endeavor auch gespielt wurde. Und es hat trotzdem einen so leichten Einstieg, dass man halt auch sehr gut Leute mitnehmen kann, die bisher vielleicht nur sehr, sehr leichte Kennerspiele gespielt haben. Und dann noch mit sehr gutem kooperativen Version. Also es ist halt schon, es ist ja immer so, wenn du Spiele hast, die du sowohl kompetitiv als auch kooperativ spielen kannst und solo, dann denkt man sich immer so ein bisschen, ja, es ist alles so drauf geflatscht. Was ist denn das wirkliche Spiel? Und hier sind wirklich alle drei Versionen richtig gut zu spielen. Also das ist schon, das haben sie sehr gut gemacht.
Ich habe die Solo-Variante auch gern gespielt. Ich mag die Kompetive noch mehr, weil da passiert einfach, dafür ist es ausgelegt, ne? Ich glaube für bis zu 4 sogar. Und ich mag dieses langsame Grübeln und Taktieren. Und man hat ja ein U-Boot und mit dem kommt man erstmal nur ein Feld weit und kann ein bisschen tauchen. Aber dann Schritt für Schritt, und das mag ich auch an Videospielen, wenn die Anziehungskraft so langsam steigt und wenn man sich dann darüber freut, dass sich plötzlich neue Möglichkeiten auftun. Und hier, das geht dann eigentlich nur, weiß ich nicht, 6 Runden.
Genau.
Und dann plötzlich im Finale gibt's so viele Wechselwirkungen und Kettenreaktionen, dass man das Gefühl hat, man ist da innerhalb so einer Unterwasserkaskade unterwegs.
Wir haben das teilweise auch wirklich gemacht, dass wir Demo-Runden, also wenn wir die kürzen wollten, dann hat man einfach nur 5 Runden gespielt, weil die 6. Runde dauert ein Drittel vom ganzen Spiel so ungefähr.
Ja.
Ne? Weil es dann einfach eskaliert und man so viel machen kann und so viele Möglichkeiten hat. Aber ja, es ist halt vor allen Dingen cool, finde ich halt, dass es nicht immer der gleiche Spielplan ist, sondern dadurch, dass wir bewegliche Teile haben, die halt auch verdeckt sind und wir die nach und nach erst entdecken, ist halt unsere See immer ein bisschen anders. Und das finde ich halt schon auch klasse und gut gemacht. Und ich kann natürlich nur tiefer tauchen, wenn ich mein U-Boot auch dementsprechend ausgerüstet habe. Ne? So kann es sein, dass ein paar Mitspieler immer noch nur oben rumfischen können, weil sie sich auf andere Sachen fokussiert haben. Und einer schon ganz runter bis ins 5. kommt. Also ja, cool.
Und es gibt halt so viele auch spielmechanische und atmosphärische Déjà-vus auch für Videospieler. Also man kann seine Crew ja entwickeln mit Fähigkeiten. Dann gibt es die Aufstufung der Experten. Dann gibt es die modulare Erkundung und ja auch diesen Tech-Tree letztlich, den man besetzen kann. Also das sind, und das finde ich manchmal das Magische an bestimmten Spielen, wenn diese beiden Welten, also das Analoge und das Digitale, sich dann in so einigen Titeln so ein bisschen treffen und man einfach merkt, dass die sich auch gegenseitig beeinflussen und natürlich
und befruchten, ne?
richtig verwandt sind. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Bei diesem Wettstreit unter Wasser vergeht die Zeit sehr schnell, macht uns immer richtig viel Spaß. Ich gehöre übrigens zu der Fraktion der nervigen Spieler dann, die so ab der 5. oder 6. Runde viel zu lange brauchen.
Ah, okay. Du bist ein Grübler.
Ich grübel mich kaputt und ich weiß, wenn ich mich dann umgucke, ich bin dann so in meiner Grübelei und gucke nur auf meinen Plan. Und wenn ich dann aufschaue, sehe ich so 3 Frauen, die mich anschauen.
Naja, solange sie dich noch anschauen und nicht schon alle am Handy sind oder was anderes machen oder schon mal die Spülmaschine einräumen oder so.
Ja, dann aber die Blicke, ne? Das ist dann, also. Nein, aber ich komme dann irgendwann auch zum Punkt. Und also Endeavor, das hat mich gefreut. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren Also in den letzten Jahren hat sich's gebessert, wahrscheinlich seit du da bist.
Es liegt nur an mir, aber man muss halt einfach sagen, die Jury hat sich in den letzten Jahren, ich will nicht immer sagen verjüngt, weil ich bin ja nicht jung, aber wir haben uns schon verändert, einfach von der Zusammensetzung her. Und wir gucken, also es ist immer blöd zu sagen, wir gucken nicht auf die Komplexität, aber wir gucken ja nach den herausragenden Spielen. Und Endeavor ist jetzt schon so am obersten Range der Komplexität. Es ist schon sehr komplex für das, was wir sonst als Kennerspiel auszeichnen. Aber ich habe ja vorher erzählt, dass ich dann halt einfach mit vielen Leuten spiele, um es objektiver zu gestalten, meine subjektive Einschätzung. Und das mache ich natürlich auch, wenn ich ein Spiel habe, was ich total gerne nominieren würde. Und dann gucke ich halt einfach, funktioniert das denn für Kennerspielerinnen? Und das hat Endeavor einfach unheimlich gut gemacht, weil alles auf dem Plan ist. Ich kann alles nachlesen. Es ist sehr eingängig, was ich machen kann und so weiter. Und da kann man auch so ein Spiel mit so einer Komplexität empfehlen.
Ja, und es geht natürlich auch noch darüber hinaus so weit, dass selbst Vielspieler und Kennerspieler, ich zähle mich jetzt einfach mal mit dazu, weil ich die auch sehr gut, sehr gerne mag. Und da haben wir uns zugelegt zu Weihnachten Inventions, Evolution of Ideas. Und das ist ein Spiel von Vital Lacerda.
Ja.
Angelockt hat mich vor allem das Artwork von Ian O'Toole. Den mag ich sehr, sehr gerne, den Iren und seine Ästhetik. Ja. Und ich hatte von Vital Lacerda tatsächlich noch nichts in meiner Sammlung. Und mich richtig drauf gefreut. Und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich, wir wollten das spielen, ich hatte so eine halbe bis dreiviertel Stunde, um das vorzubereiten, es hat nicht gereicht. Ich habe die Spielmechanik nicht durchdrungen und Inventions, würde ich sagen, gehört zu den, jetzt spiele ich zum Beispiel auch Gleichgewicht des Schreckens, Ringkrieg, ich spiele wirklich sehr viel, habe ich das Gefühl, aber das habe ich beim ersten Lesen nicht durchschaut.
Also Vital Lacerda ist wie eine eigene Sprache. Also seine Spiele sind von der Komplexität her schon relativ hoch und verzahnt. Und solche Spiele muss man wirklich in Ruhe vorbereiten. Also so mein erstes war Lisboa und so von ihm. Also das ist schon, es ist eine andere Stufe noch mal im Expertenspiel.
Ja,
also das ist ein wirkliches Expertenspiel.
Ich gebe natürlich nicht auf, aber,
nee.
Aber vor allem, weil das so toll aussieht.
Aber einfach noch ein paar Videos gucken und noch mal ordentlich Regeln lesen und dann Solo spielen. Also bei Solo spielen würde ich immer dann eine Solo-Partie empfehlen, weil man die Leute auch verschreckt, wenn man das nicht ordentlich erklären kann. Hm.
Nur weil du Solo-Spiel genannt hast, werfe ich einfach mal ein, falls euch das interessiert, Leute, spielt Nemo's War.
Oh,
das
ich liebe Nemo's War, aber ich habe es nie Solo gespielt. Ich habe das echt immer zu zweit gespielt. Ich
find,
nein. Das ist ein Spiel, was man super zu zweit spielen kann.
Ah, ja. Okay.
Aber es ist ein dediziertes Solospiel. Aber ich bin keine Solospielerin, was aber daran liegt, dass ich zu jeder Zeit immer Leute in meinem direkten Umfeld habe, die mit mir jede Art der Spiele spielen, die ich spielen möchte.
Mhm.
Da bin ich halt einfach gesegnet.
Ich mag das dann gerne, wenn, manchmal ist es ja so, Familie ist da und man will nicht, oder man hat schon zwei, drei Spiele zusammen gemacht und dann ergeben sich so Gruppen, die einen wollen Film gucken, die anderen wollen das machen. Und dann mag ich es eigentlich, wenn ich sagen kann, hey Leute, die nächsten zwei Stunden verziehe ich mich an den schönen großen Tisch, baue da alles ganz in Ruhe auf, mach mir einen Kaffee und spiel mein Spiel. Das ist auch schön.
Ja, also ich kann das auch total gut verstehen. Ich komme halt nie dazu, weil ich glaube, wenn ich sagen würde, dass ich so ein komplexes Spiel spiele, also Nemo's War ist schon auch ein komplexes, schönes Spiel, ich hätte immer Leute, die sagen, ja, aber dann will ich mitspielen.
Ja, die können aber auch nerven, ne? Aber bevor wir jetzt hier uns dem Finale nähern, es gab ja auch beim Kennerspiel des Jahres 2025 noch zwei Nominierte. Und die kenne ich selber nicht, aber dafür bist du ja da. Das eine heißt Far Away von Johannes Goupy und Corentin Lebras, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und worum geht's da?
Bei Far Away ist es ein sehr interessanter Wertungsmechanismus, was das Spiel besonders macht. Du hast drei Karten auf der Hand und hast Karten zur Auswahl vor dir liegen, jeweils so viele wie Leute mitmachen, plus eine, mehr. Und du spielst eine Karte aus und wer die geringste Karte per Nummer ausspielt, darf anfangen, sich eine Karte auszusuchen.
Mhm.
Jetzt ist das aber so, dass ich, wenn ich immer aufsteigend spiele, also meine eigenen Werte, ich lege insgesamt 8 Karten später vor mir aus. Wenn ich aufsteigend immer spiele, kriege ich einen Bonus. Das heißt, ich will eigentlich niedrig anfangen, will dann immer höher werden möglichst, um diesen Bonus zu bekommen. Manchmal klappt das aber auch nicht, weil ich natürlich auch total gerne die niedrigste Karte spiele, um als erstes auswählen zu können. Denn ich muss, um Punkte zu bekommen, Aufträge, so Mini-Aufträge erfüllen. Also es ist dann zum Beispiel, dass man bestimmte Symbole haben muss oder die Landschaften haben bestimmte Farben. Und das Interessante bei dem Spiel ist, es wird von hinten nachher gewertet. Also es werden alle Karten umgedreht und ich drehe die letzte Karte um und das ist nur das, was ich habe. Und das ist ein ziemlicher Hirnzwirbler am Anfang. Weil normalerweise baut man ja so Sachen auf und sieht immer, was man hat.
Ja.
Und das ist hier halt genau andersrum. Ich muss sozusagen vorplanen, weil die letzte Karte ist die Karte, was ich nachher eigentlich erst alles besitze und muss dann sozusagen anders vorgeplant haben. Es ist ein Hirnverzwirbler, der aber richtig Spaß macht. Es dauert so 30 bis 45 Minuten eine Partie und ist halt auch eigentlich nur ein Kartenstapel. Kannst du super mitnehmen und hat trotzdem viel Tiefe. Also das finde ich, ist ein cooles Spiel.
Also wenn ich da mitmache, dann dauert das länger.
Ja.
Aber es klingt interessant. Es hat mich im Ansatz erinnert an Land unter. Das ist ja auch so ein Kartenspiel mit so einer Mechanik von niedrig und hoch. Aber das entwickelt dann wohl doch eine ganz andere Dynamik.
Ja, ja. Also allein nur durch dieses Werten von hinten nach vorne nachher ist es halt wirklich ein Hirnverzwirbler. Und es ist wirklich so, die erste Partie spielt man. Und ab der zweiten Partie kann man es verstehen.
Okay.
So ein bisschen. Aber da eine Partie mit normalen Spielerinnen nicht so lange dauert, geht das auch relativ schnell. Aber ich habe das bei den offenen Spieletreffen gemerkt. Es ist halt wirklich so, es wird halt auch fast immer die zweite Partie dann gespielt. Wenn man dann richtig verstanden hat, wie das Spiel funktioniert und ab dann auch ein bisschen zielgerichteter spielen kann. Aber ich bin heute noch immer manchmal überrascht, was für einen Stuss ich lege und was ich wieder vergessen habe, weil ich das doch gar nicht schon habe, weil das habe ich doch erst eine Karte vorher und so. Also es ist ein Hirnverzwirbler.
Ja, und dann gibt es ein Spiel auf der Nominierungsliste namens Neuland von Charles Chevalier und Laurent Escoffier. Das
ja, was
reimt
sie leider,
sich ja fast.
Leider übersetzt haben, weil Loot wäre viel besser gewesen als
Loot. Loot, Beute?
Ja.
Und es geht um Wikinger, die mag ich ja. Genau. Was ist denn da am Start in dem Spiel?
Du hast halt zwei Mechanismen. Du hast einmal eine Ausbreitung. Also wir haben einen Plan und breiten uns mit unseren Wikinger aus und plündern. Ne? Also entweder Burgen oder wir holen uns Schafe oder Holz oder sowas. Also wir plündern sozusagen die Insel, auf der wir landen. Und das halt auch im Gegenstreit, weil natürlich der Erste, der da ist, kriegt natürlich mehr. Oder ne, also ich kann, jeder darf nur auf ein Feld und ich muss gucken, wo ich lang gehen kann und so weiter. Die anderen machen mir sehr viel kaputt dabei. Und ich habe gleichzeitig noch ein Board, auf dem ich so puzzle, die Sachen, die ich bekomme. Und da habe ich halt auch so Aufträge, ne, dass zum Beispiel neben dem Plättchen muss ein Schaf liegen und eine Kirche oder ein Turm oder sowas. Und dadurch kriege ich dann Punkte und habe dann, baue mir so eine kleine Engine selber auf. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sehr vorausschauend am besten puzzelt. Deswegen auch ein Kennerspiel. Auch wenn es vom Beginn her, also so vom reinen Spielen her, könnte es auch schon ein etwas höheres Spiel des Jahres sein. Ne? Also es ist so ein bisschen auf der Kante gewesen. Aber es ist einfach vom Denken her und vom Puzzeln her, weil ich will natürlich mein eines Schaf, was ich habe, vielleicht mit zwei Wertungsplättchen verbinden, also dazwischen legen. Da muss ich vielleicht ein bisschen vorplanen und hoffen und so. Also das ist so, das ist Neuland. Also ich breite mich aus, plündere auf der einen Seite und auf der anderen Seite puzzle ich.
Ja, die Wikinger, die haben ja auch so einen Beute- und Siegeszug durch die Welt der Brettspiele hinter sich. Die wurden immer populärer mit den Jahren.
Ja, aber es gibt kein besseres Spiel für mich als ein Fest für Odin.
Ach ja, da sind wir bei Uwe Rosenberg.
Ja.
Das habe ich auch im Regal und das ist auch, ja, man kann sagen, es ist auch ein Kennerspiel, ne?
Ja, aber das ist schon ein gehobenes Kennerspiel, weil ich einfach die Anzahl der Aktionen haut einen um am Anfang. Ne? Also so bis man ein Fest für Odin erklärt hat, das dauert schon so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis man das wirklich zielgerichtet spielen kann, weil ich einfach, jede Aktion ist anders und ich muss jede Aktion erklären und ich habe irgendwie 40 Aktionen oder so auf dem Tableau.
Ja, das habe ich damals auch empfohlen und besprochen und ich erinnere mich noch, also dass du da eben auch so viele Plättchen hast. mit denen du auch so ein Puzzle-Flair da drin hast, ne?
Genau, das ist Uwe Rosenberg, hat für dieses Spiel diesen Puzzle-Mechanismus entwickelt und hat dann aber ganz viele andere Spiele, die auch Puzzle-Mechanismen haben, so als Abfallprodukte von Ein Fest für Odin gehabt. Also das ist dann, so arbeitet Uwe Rosenberg. Er hat immer so ein, zwei Mechanismen, die er liebt. Und dann macht er das für ein großes Spiel und zwischendrin werden ganz viele kleine Spiele, wie zum Beispiel Patchwork, was eins meiner liebsten leichten Zweier ist, wo man so eine Decke zusammenpuzzelt, ist zum Beispiel ein Abfallprodukt, ein ganz tolles Abfallprodukt von Ein Fest für Odin.
Das haben wir auch gern gespielt, mal so zwischendurch. Und ja. Da geht er natürlich auch sehr effizient vor, ne? Wenn man so eine Mechanik entwickelt hat oder so ein Spiel mit mehreren Mechaniken, dass man die quasi auskuppelt.
Ja, ja, genau. Aber da ist er auch schon sehr extrem so in seiner Art. Aber so ist Uwe halt auch einfach. Also wenn man ihn kennenlernt und mit ihm redet, versteht man auch, warum er die Spiele so macht.
Ich schätze sein Spieldesign auch sehr. Also Agricola gehört wahrscheinlich zu den besten Spielen aller Zeiten für mich, die wir auch in der Familie sehr gerne gespielt haben. Und das auch aus so einem auf den ersten Blick vielleicht langweiligen Thema, Bauernhof oder so irgendwie. Und dann sieht's auch noch, ja, es ist wirklich gut illustriert tatsächlich. Aber es ist nicht unbedingt ein Spiel, das einem sofort, sag ich mal, so ins Auge fällt. Aber das dann so eine Langzeitwirkung hat, das ist wirklich toll. Jetzt hast du ja vorhin bei den Spielen des Jahres noch eine Empfehlung ausgesprochen. Gibt's da noch was bei den Kennerspielen?
Auf jeden Fall. Und zwar gibt's ein total cooles System, das heißt Medical Mysteries. Das ist auch auf der Empfehlungsliste. Und zwar kennt ihr sehr wahrscheinlich, also inzwischen kennt das fast jeder, so Escape Games oder Detektivspiele. Und das ist so ein bisschen wie ein Detektivspiel, aber man fühlt sich die ganze Zeit wie in der Folge von Emergency Room. Oder Dr. House oder so. Denn man ist in der Notaufnahme, man ist ein Team in der Notaufnahme und bekommt einen Kranken rein und muss gucken, dass der überlebt die Nacht.
Okay.
Und dafür muss man halt Untersuchungen machen, muss sich mit dem auseinandersetzen. Man hat immer drei Aktionen pro anderthalb Stunden. Und muss man immer genau gucken, mache ich jetzt erst die Blutuntersuchung oder kümmere ich mich erstmal um die Wunde, große Wunde am Arm, sowas ist mir wichtiger. Man kann mit den Leuten reden, man kann mit Angehörigen reden, das läuft alles über so ein Kartensystem und da muss man gucken, welche Medikamente gibt man, kann auch schon mal schief gehen, ne? Also ich habe auch schon Herzstillstand gehabt, wo es dann auf einmal ganz brenzlig wurde, dass ich dann irgendwie gucken musste, dass ich das wieder behebe.
Also ein bisschen wie bei Bombusters, dass da einer die falsche Ader durchschneidet? Nee.
Nee, da entscheiden wir ja alle zusammen, also alle Informationen liegen offen, also da sind wir dann als Team schuld, wenn der Patient, die Patientin stirbt. Das kann aber schon passieren und das ist halt auch in den Runden, in denen ich es ausprobiert habe, habe ich halt bemerkt, dass es Menschen gibt, die mit diesem Thema gar nicht arbeiten wollen und können. Das hätte ich halt vorher nicht so gedacht, die aber dann solche Erfahrungen hatten und die einfach gesagt haben, nee, das ist ein Thema, da kann ich gar nicht mit.
Okay. Ja?
Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die ganze Grey's Anatomy, Emergency Room, Dr. House, wer sowas guckt, sollte sich auf jeden Fall Medical Mystery angucken.
Mhm. Ja, super.
Es gibt zwei Boxen inzwischen und es ist richtig gut gemacht.
Das klingt doch auch interessant und wir nähern uns dem Ende des Podcasts, aber ich lass dich natürlich noch nicht gehen. Wir können noch viel.
Ich habe noch gar nichts erzählt.
Ich habe das Gefühl, ich lade dich sowieso noch mal ein. Gerade so Elisabeth und Wargames, da gibt's noch Potenziale.
Ich bin halt eine der wenigen Frauen, also man muss sagen, inzwischen ist so, Frauen und Spielen ist überhaupt kein Thema mehr. Ne? Also bei mir, bei den offenen Spieletreffen, habe ich teilweise über 50% Frauen da. Und wir alle wissen, Frauen spielen total viel, wo sie immer noch nicht so viel auftauchen ist als Autorinnen, als Illustratorinnen, als Redakteurin. Da fehlt es immer noch so ein bisschen an der Gleichberechtigung. Aber bei den Wargames ist es echt schwierig, andere Frauen zu finden, die das auch spielen wollen. Aber für mich liegt das nicht an den Frauen, sondern die Wargame-Szene ist auch relativ gatekeepen manchmal so ein bisschen. Und man muss da schon mit den richtigen Leuten spielen, dass das auch Spaß macht. Und ich habe genau diese Runden, die halt wollen, dass man ein tolles Spiel hat. Mhm. Und nicht, ich mach dich jetzt fertig nur. Also wir spielen trotzdem hochkompetitiv, aber es geht halt trotzdem darum, dass alle eine gute Zeit haben. Aber ja, es gibt relativ wenig Frauen bei Wargames.
Ich erinnere mich noch, dass ich in der Zeit, als ich vor allem Pen and Paper sehr viel gespielt habe, das war auch das Einzige, was mich dann auf der Spielemesse in Essen interessiert hat, also die Hallen mit den Figuren und mit Dungeons and Dragons und mit den ganzen Fantasy-Shops. Dann bin ich irgendwann auch zu den Wargames gekommen wieder, tatsächlich auch durch Recherche an Videogames und so. Mhm. Und da gibt's ja, die werden ja Grognards genannt. Und das ist schon, du sagtest Gatekeeper und so, da hatte man schon das Gefühl, dass es da auch sehr spezielle, sage ich mal, Nerds gibt im Bereich Wargames, die dann auch in ihren eigenen Gruppen so ein bisschen kultistisch unterwegs sind. Aber das ist natürlich immer so die Frage. Ne? Im Idealfall hat man im Freundeskreis so viele Leute, die sich einfach für alle Spiele interessieren, dass man die einfach mal an den Tisch kriegt, auch für ein Wargame. Oder man hat so Glück wie ich, dass ich mit A Few Acres of Snow bei meiner Frau da gelandet bin, die dann danach Lust hatte auf solche Spiele. Aber wenn man das nicht hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ne, so eine Gruppe zu finden.
Ja, ja. Also das ist schon, aber auch da muss man sagen, solange man in großen Städten wohnt, gibt es auch da die Vernetzung. Also das ist Ne, also da muss man halt einfach gucken. Aber ich finde es immer relativ schwierig, mich bei solchen sehr langen Spielen, weil das muss man halt einfach sagen, viele Wargames gehen halt irgendwie, ein kurzes Wargame ist halt ein 5-Stunden-Spiel manchmal. Und die, ne, also wir haben halt teilweise wirklich tagesfüllende Spiele. Und da will ich mich ja auch nicht an einen Tisch setzen mit Leuten, die ich nicht mag.
Nee, das geht nicht. Ja? Da muss die Chemie schon stimmen, so ähnlich wie bei euch in der Jury. Ja. Ich kenne sogar Gruppen, die machen so eine Art Einstellungstest mit so einem kleinen Spiel. Darauf hatte ich dann auch keinen Bock. Ne? Das darf auch nicht zu feinsmäßig sein für mich dann irgendwie.
Nee, also ich finde, es soll schon noch offen sein. Aber gerade, aber vielleicht reden wir wirklich mal über das Wargaming. Da habe ich auch total Bock drauf. Und wer mehr zu dem Thema, ich muss jetzt gerade ein bisschen Cross-Werbung machen, denn Fuchs und Bär als Podcast, Fuchs mit F-U-X geschrieben, wir haben die Geschichte der Wargames, also wir haben wirklich relativ lange Wargame-Folgen teilweise mit dabei, mit Uli Blennemann zusammen, der Verlagsleiter von Spielworks ist. Und mit dem haben wir ganz tolle Folgen zu dem Thema aufgenommen. Da könnt ihr vielleicht mal reinhören, wenn das an sich für euch ein Thema ist.
Genau, und auf Spielvertiefung findet ihr im Archiv auch viel, also einiges über die Geschichte der Wargames, die Anfänge der Kriegsspiele, die dann tatsächlich bis nach Preußen reichen.
Ja, das Kriegsspiel, das heißt doch wirklich Kriegsspiel.
Genau, und da gibt's interessante Bezüge tatsächlich. Aber bevor ich das Fass aufmache, folge ich deinem Rat und lade dich vielleicht noch mal ein oder komme bei dir in deinen Podcast und wir sprechen mal. Aber ich lass dich nicht gehen, bevor wir nicht noch einmal einen kleinen Ausblick auf die Spielemesse in Essen getätigt haben. Da gibt's ja hunderte Neuerscheinungen und so weiter. Ja. Gibt's denn da etwas, auf das du dich besonders freust oder das du so im Visier hast?
Also ich muss ja sagen, dass ich ganz viel ja schon vorher gesehen habe oder auch schon hier habe und gespielt habe. Und eine Sache, die ich jedem, der, also weil du ja auch gesagt hast, ne, die Verbindung zwischen Videogame und Brettspiel, der gerne Open-World-Spiele spielt.
Ich weiß, was kommt.
Vantage von Stonemaier Games. Das wird nächstes Jahr auf Deutsch bei Feuerland rauskommen. Und das ist einfach gerade ein Open-World-Game, wo ich gar nicht aufhören kann, es zu spielen. Und ich selbst nach ganz vielen Partien immer noch keine gleichen Erlebnisse hatte. Das ist so der Hammer. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich glaube auch solo und zu zweit am besten. Also das ist so, zu dritt, da muss man sich schon sehr gut kennen.
Mhm. Ich muss mich auch korrigieren, das wusste ich nämlich gar nicht. Ich habe fest damit gerechnet, dass du gleich sagst, bei der Verbindung Brettspiel und Videospiel und offene Welt, dass jetzt kommt The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, der Fantasy-Klassiker.
Ja, da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Ich habe mich aber nicht so richtig damit beschäftigt, muss ich sagen, weil ich es eh bekommen werde. Und ich schon weiß, dass es hier hinkommt. Und ich freue mich da einfach drauf, wenn es hier ist und ich es spielen kann.
Ja, ansonsten, weil ich Ian O'Toole erwähnt habe, dessen Artdesign ich sehr mag, wird man auf der Messe sicherlich auch Galactic Cruise spielen können.
Ja.
Da geht es um so ein Raumschiff. Das hast du aber wahrscheinlich noch nicht spielen können, oder?
Nee, das habe ich noch nicht spielen können. Das kommt beim PD-Verlag raus. Das gucke ich mir aber auf jeden Fall an.
Und große Empfehlung aus meiner Community habe ich bekommen für ARX.
Ach, ARX ist super. Man muss aber sagen, dass Spielworks nur ganz wenig deutsche Kopien gerade dabei hat noch. Aber da wird es einen zweiten Print dran geben, aber das könnt ihr euch bei Spielbergs auf jeden Fall angucken. Und Ladder Games, also wer kein Problem mit Englisch hat, die sind auch da.
Also ARX, um das nochmal ganz kurz vorzustellen, da geht es wie bei Twilight Imperium, sage ich mal jetzt so ganz als Oberbegriff, es ist ein Weltraum, man erobert, aber es ist letztlich anders konzipiert. Also
es ist ganz anders und es hat eine minimale Stichspielmechanik mit drin und es kann richtig gemein sein. Also da muss man sagen, also aber Cold Worldy-Spiele sind so, ne, dass man immer ein bisschen gucken muss, man muss da schon auch was aushalten können.
Was mich auf Anhieb tatsächlich nur durch sein Boxcover neugierig machte, manchmal ist das ja noch so wie in der Kindheit, ne, dass man von irgendwas angelockt wird visuell und dann ist es tatsächlich gut. Ich weiß zwar nicht, ob Adamastor tatsächlich gut ist, aber da ich auf Spielvertiefung ja immer so ein maritimes Flair habe, Nemos War vorgestellt und so weiter, lockt mich das mit diesem Boot und mit dem Cover einfach super an. Das ist so ein, ja, wo es geht um eine Kartentaktik, aber auch um das Trauma der Crew.
Welcher Verlag ist das?
Das ist...
Was sagt mir gerade gar nicht.
Ludonova.
Ah ja, okay. Ja, ich habe ja so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, den Luxus, dass ich ja den ganzen deutschen Jahrgang spiele. Mm. Und wenn man den ganzen deutschen Jahrgang spielt, dann hat man nicht mehr wirklich Zeit für englische Spiele.
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein, ne, wenn ich sage Problem und Luxus zugleich, ne, weil ich natürlich, ich kaufe mir meine Wargames und die stehen schön in meinem Schrank bei den anderen Wargames und sprechen miteinander und sind sauer, weil sie nicht gespielt werden. Aber ich habe halt leider für internationale Spiele gerade fast gar keine Zeit mehr.
Mhm. Und auf Platz 1 in der Hotlist, du hattest den Begriff ja auch erwähnt, von Board Game Geek steht aktuell The Old King's Crown.
Ja, da hat, also ich habe nur mitbekommen, Shut Up and Sit Down haben darüber was gemacht und waren total begeistert. Das muss ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ich glaube, es ist noch nicht klar, wo das auf Deutsch rauskommt, ne? Also, weil das wird auf jeden Fall eine Lokalisierung bekommen.
Ja. Und ich erwähne diese Titel auch nur, weil die Chance, dass man die halt auf der Spiel trifft, ist sehr groß, denn das ist ja ein internationaler Event, also. Da kann man theoretisch alles bekommen, was man sonst vielleicht importieren müsste. Und deswegen soll eben auch gerade der Donnerstag letztes Jahr für einige meiner Bekannten so ein Albtraumtag gewesen sein. Meist sind dann eben dort die Leute, die als Erste irgendetwas genau von diesen Geheimtipps oder von dem, auf das man sich gefreut hat, abgreifen wollen. Und die kamen einfach an keinen Spieletisch. So voll war das.
Also so war früher meine Messe. Also ich habe wirklich mit so Prioritätenlisten davor gestanden, habe ab 8 oder Viertel nach 8 oder so schon beim Eingang West gesessen und gewartet, damit man ja vorne war. Und dann sind wir gerannt und man konnte, wenn man zu zweit war, konnte man halt zwei Sachen abdecken, ne, abholen und so. Japan Brand Schlange hinstellen und sowas. Und so sieht meine Messe inzwischen zum Glück nicht mehr aus. Aber das war schon auch spaßig. Inzwischen muss ich sagen, ich bin so ruhig geworden, was das angeht, weil durch meinen Überblick kann ich euch inzwischen sagen, alles, was richtig gut ist, wird inzwischen lokalisiert. Wir haben früher gesagt, so Riesendinger wie Gloomhaven oder Seven's Continent oder so, wird niemals lokalisiert werden. Wir haben inzwischen selbst Lokalisierungen von Chronicles of Drunagor, ne? Oder auch ein Vantage, was eine Riesenarbeit ist, das zu lokalisieren, wird lokalisiert. Deswegen muss ich sagen, ich bin total ruhig geworden, weil ein Jahr später kriegt man das ganz in Ruhe als deutsche Version.
Da bin ich auch entspannt geworden bei den Kickstarter-Finanzierungen und so. Das habe ich am Anfang auch immer mitgemacht. Aber davon habe ich die Finger gelassen und die Geduld entwickelt zu warten, bis das Spiel dann letztlich im offiziellen Handel ist.
Das hab ich immer noch nicht ganz, aber bei einem.
Okay. Ja, aber würdest du denn sagen, von den Tagen der Spiel, dass der Donnerstag eher nicht zu empfehlen ist und man vielleicht doch eher am Freitag oder Samstag dahin soll?
Also es ist so, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir ja, dass der Samstag komplett ausverkauft ist.
Ja, stimmt.
Und der Freitag zu 90%. Also bisher ist der Donnerstag und der Sonntag am wenigsten ausverkauft. Aber natürlich für alle, die kaufen wollen, ist der Donnerstag der wichtigste Tag. Also das war für mich auch immer der wichtigste Tag. Aber die Verlage sind ja auch inzwischen dazu übergegangen, halt jeden Tag Kontingente zum Beispiel vorzuhalten. Also wenn die von einem Spiel 500 haben, dann kaufen die halt 150 jeden Tag. Ne? Also das ist so ein bisschen, da hat sich auch die Verlagslandschaft so ein bisschen verändert. Und wir haben im Moment ein Riesenproblem, weil sonst sind ja immer die Container nicht rechtzeitig angekommen auf den Schiffen. Deswegen haben die Verlage ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und haben zusätzlich zu den Containern auch noch Sachen per Zug geschickt. Und vor der polnischen Grenze stapeln sich halt gerade die Züge, weil sie nicht rein dürfen. Und ganz, ganz viele Verlage sind ganz, ganz aufgeschmissen gerade, weil die Spiele nicht ankommen.
Ach du Schande. Und das meiste kommt ja aus China, ne?
Genau, weil halt einfach in Europa gibt es und auch in den USA gibt es die Maschinen gar nicht mehr dafür. Selbst wenn man es wollte, es gibt die Maschinen nicht dafür. Und man hat das immer schon über die Container gehabt, aber in der Corona-Zeit hatte man, da konnte man gar nicht mehr zusagen, wann ein Spiel kommt. Und es gibt halt zwei andere Transportwege noch, die Bahn und das Flugzeug. Und eingeflogene Exemplare sind halt richtig teuer. Das machen die Verlage inzwischen aber auch teilweise, um so 500, 600 vor Ort haben zu können, die dann sicher da sind, weil das ist das Einzige, was noch sicher funktioniert, wenn dann der Zoll nicht dagegen geht. Aber per Zug war bisher auch immer noch relativ sicher, geht auch ein bisschen schneller als jetzt mit dem Container, ist aber auch deutlich teurer. Also da machen die Verlage halt noch weniger Gewinn, wenn sie dann ein Spiel verkaufen, aber damit sie es wenigstens vor Ort haben. Und das ist jetzt bei einigen Verlagen schon schiefgelaufen, weil halt, wie gesagt, die polnische Grenze ist zu und sie lassen keine Züge durch. Und das ist sehr, sehr schlimm.
Ja, das ist natürlich auch kurz vor der Messe dann.
Ja, also deswegen, es wird eine große Wundertüte werden, was nachher wirklich vor Ort da ist. Aber ja, also ich bin gespannt und die Internationalität der Messe ist ja auch das Coole, ne? Also wo bin ich denn schon mal, wo ich halt einfach japanische Spiele, argentinische Spiele, iranische Spiele und sonst irgendwas sehen kann? Also das ist einfach der Hammer.
Und vielleicht als abschließende Frage, da entsteht ja eine große Abhängigkeit, wenn du sagst, es gibt gar keine Maschinen mehr, die überhaupt Brettspiele herstellen. Jetzt denkt man ja immer, meine Güte, Brettspiele ist ja sowas in Anführungsstrichen Deutsches. Hier gibt es doch so eine lange Tradition oder auch was Europäisches. Gibt es da noch gar keinen Versuch, da ein bisschen gegenzusteuern, so wie beim Craft-Bier oder so?
Also gibt es, indem man dann zum Beispiel Spiele herstellt, wie zum Beispiel Emission, was vorletztes Jahr Kennerspiel des Jahres war, was komplett nur in der EU gefertigt ist. Dann habe ich aber halt sehr hohe Kosten. Also da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass das Spiel UVP 80 Euro kostet. Aber ich habe nicht nur die hohen Kosten, ich habe halt keinerlei, also alles, was gegossen wird, ne, also alle Teile, alle Plastikteile und so weiter, alle Miniaturen, ne, hier, ich liebe große Dungeon Crawler mit vielen Miniaturen und so, das ist leider alles China. Und es würde so viel kosten, diese Produktion wieder in die EU zu holen, dass ich nicht glaube, dass es da schon Bestrebungen gibt. Ne? Aber klar, Kartenspiele und Holzsachen und so, das kann auch Deutschland.
Okay, Martina, Mensch, ich glaube, wir müssen uns zwingen, aufzuhören.
Ja, ich habe dir gesagt.
Jetzt hast du auch noch Dungeon Crawler eingeschmissen, einfach so.
Ja.
Okay. Also.
Also, bis bald, ne, bis wir dann unsere Serie machen, Jörg und ich. Ja. Martina erzählt von Brettspielen. Aber ja, es ist einfach, ich spiele so breit und mir macht Spielen einfach so viel Spaß. Und ich könnte, wenn du mich spielen lassen würdest, als Hauptjob würde ich nur noch spielen. Aber mich bezahlt keiner dafür, dass ich nur spiele. Das ist ein bisschen doof.
Ja, das ist natürlich schon tatsächlich, sage ich mal, ein bisschen blöd oder schade, dass da nicht noch was bei rumspringt. Jetzt habe ich ja mit dem Jochen Gebauer von The Pot eine Zeit lang die Rollenspiele-Geschichte gemacht. Die haben wir Double XP genannt. Das war so eine Podcast-Folge. Jetzt hast du mich gerade auf eine Idee gebracht.
Okay,
das war
ein Scherz.
Okay.
Aber wir können das trotzdem gerne machen. Ich habe da kein Problem mit. Ja. Nee, aber es ist halt wirklich so, das ist ja auch, dass meine Juryarbeit zum Beispiel nicht bezahlt wird. Ne? Wenn man Leuten außerhalb der Szene erzählt, was man macht, sagen die alle so, ja wie? Und das ist unbezahlt? Dann sagst du ja immer, ja, aber ich wäre halt nicht mehr objektiv, wenn mich das Spiel finanzieren müsste, was ich auszeichne.
Okay, das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ich denke mal, wir haben jetzt, glaube ich, fast ein Dutzend Spiele kurz vorgestellt.
Ja.
Darunter die Spiele des Jahres in den drei Kategorien, deine Empfehlung on top. Und wir haben uns sogar noch einen kleinen Ausblick erlaubt auf die Spiele. Und da wünsche ich dir erstmal vor Ort ja einfach viel Spaß und eine schöne Zeit.
Dankeschön. Ich freue mich einfach darauf, ganz, ganz viele Leute zu treffen. Und ich muss ja dann noch den kurzen Werbeblock machen. Am Samstag, wer auf der Messe ist, ist immer das Meet and Play im Saal Europa. Und da könnt ihr von 14 bis 18 Uhr mit ganz vielen Podcasterinnen, Bloggerinnen, YouTuberinnen und so weiter spielen. 4 Stunden lang. Und Fuchs und Bär ist auch mit dabei. Und da freue ich mich ganz doll.
Ich wünsche dir viel Spaß, bedanke mich und hoffe, dass ihr auch das ein oder andere interessante Spiel hier vielleicht gefunden bzw. gehört habt und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.